Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch. Ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie in der nächsten halben Stunde durch unser Programm. Und da geht es um den tschechischen oder man muss eigentlich sagen mährischen Maler Joža Uhrka. Er hat eine Art Sonderstellung in der Kunstgeschichte des Landes. Nun findet zu seinem 150. Geburtstag eine große Werkschau in Prag statt. Wir stellen Ihnen den Maler heute vor. Unsere Tschechisch-Lektion wiederum führt uns in die Welt der Wirtschaft. Thema sind die tschechischen Staatsanleihen, die vor kurzem das erste Mal auch für Otto bzw. Pepa Normalverbraucher herausgegeben wurden und auf die es einen echten Run gegeben hat. Zunächst aber geht es um ein Stück außenpolitischer Geschichte aus der Nachkriegszeit. Im Jahr 1948 entstand der Staat Israel. Einer der wichtigsten Partner für die Aufbauhilfe war die damalige Tschechoslowakei und das auch militärisch. So wurden damals auf einigen tschechoslowakischen Flugbasen unter strenger Geheimhaltung rund 100 israelische Kampfpiloten ausgebildet. Mehr dazu erfahren Sie von Robert Schuster in einem weiteren Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Das Jahr 1948 wird in der tschechischen Geschichtsschreibung gewöhnlich mit den großen Umwälzungen infolge der kommunistischen Machtergreifung vom 25. Februar in Verbindung gebracht. Weit weniger bekannt ist allerdings, dass die Tschechoslowakei im besagten Jahr auf internationalem Feld tätig war und Aufbauarbeit der besonderen Art leistete. Sie lieferte 25 Jagdflugzeuge in den neu entstandenen Staat Israel und half zusätzlich knapp 100 israelische Militärpiloten auszubilden, die später der Grundstein waren für die israelischen Luftstreitkräfte. Zu diesem Thema wurde unlängst in Hradec Králové, Königgrätz, ein Buch vorgestellt. Es stellt einen der ersten Versuche dar, dieses noch unbeleuchtete Kapitel der tschechoslowakischen Geschichte zu erfassen. Die Wahl der Stadt Hradec Králové in Ostböhmen war dabei kein Zufall. Schließlich wurden damals in der dortigen Militärflugakademie einige dieser Piloten ausgebildet. Der Autor des dort vorgestellten Buches, dessen Titel ins Deutsche übersetzt lautet »Sie flogen am Himmel über Hradec Králové«, ist der Prager Historiker Zdeněk Klíma, der sich mit diesem Thema schon seit gut 20 Jahren beschäftigt. Neben einer akribischen Arbeit in Archiven hat er dazu unter anderem auch zahlreiche Interviews mit noch lebenden Zeitzeugen geführt. Wie kam es überhaupt dazu, dass Ende der 40er Jahre israelische Militärpiloten in der damaligen Tschechoslowakei ausgebildet wurden? Fand ihre Ausbildung auch in anderen Staaten statt? Dazu sagt der Historiker Zdeněk Klíma.
Die Ausbildung von israelischen Piloten in der Tschechoslowakei im Jahr 1948 geht eindeutig auf eine israelische Initiative zurück. Das Ganze war eng verbunden mit dem Ankauf von tschechoslowakischen Jagdflugzeugen für die israelischen Luftstreitkräfte, die damals gerade im Entstehen waren. Der Staat Israel verfügte, bis auf Ausnahmen, nicht über erfahrene Piloten für diesen Flugzeugtyp. Insgesamt wurden seinerzeit rund 100 israelische Militärpiloten ausgebildet. Auch andere Länder beteiligten sich an der Pilotenausbildung, zum Beispiel Italien oder die USA. Dort fand diese allerdings geheim oder verdeckt als Ausbildung von zivilen Piloten statt.
Der Grund für die Geheimhaltung lag laut Klima auf der Hand. Die Vereinten Nationen hatten ein umfangreiches Embargo für sämtliche Waffenlieferungen in den Nahen Osten abgesegnet. Die US-Regierung ging sogar noch weiter, indem Präsident Harry Truman im April 1948 ein Verbot zur Ausfuhr jeglicher Flugzeugtechnik nach Palästina verhängte. Wenige Wochen später erklärte dann der Staat Israel am 14. Mai 1948 seine Unabhängigkeit. Die Tschechoslowakei erkannte den neuen Staat bereits drei Tage später an. Zdeněk Klíma schildert die Ausbildung der israelischen Piloten.
Ten výcvik probíhal na standardních, řekněme, leteckých základnách.
Die Ausbildung fand auf gewöhnlichen Flugzeugbasen der damaligen tschechoslowakischen Luftstreitkräfte statt. Die Ausbildung bestand aus mehreren Kursen, wobei deren Charakter unterschiedlich war. Die erste Gruppe der angehenden Militärpiloten, die 32 Mann zählte, wurde umgeschult, um die in der Tschechoslowakei erworbenen Flugzeuge bedienen zu können. Hierbei handelte es sich oft um jüdischstämmige Freiwillige aus englischsprachigen Ländern, insbesondere aus den USA und Südafrika. Ihre Ausbildung fand in Plana, unweit von Budweis, statt. Bei den Jagdflugzeugen handelte es sich um Maschinen des Typs Avia S-199, die praktisch umgebaute Flieger des Typs Messerschmitt Bf-109 waren, die im Krieg von der deutschen Luftwaffe eingesetzt worden waren. Fast alle diese Piloten kamen nach ihrer Rückkehr nach Israel während des Unabhängigkeitskriegs in den Jahren 1948 bis 1949 sofort zum Einsatz. Die zweite Gruppe von Piloten erlangte entweder Grundkenntnisse im Fliegen oder vertiefte ihre bisherigen Fähigkeiten. Ihre Ausbildung fand in Olmütz statt, und zwar in der dortigen Pilotenschule Nummer 3. Hier wurden zwei Gruppen unterschieden. In der ersten befanden sich jüdischstämmige Freiwillige aus der Tschechoslowakei, in der zweiten Israelis, die bereits Flugerfahrung mit Kleinflugzeugen hatten. Und die letzte Gruppe von 13 Piloten absolvierte einen Fortbildungskurs auf dem Flughafen von Hradec Králové, und zwar auf dem Gelände der Militärflugakademie.
Der Großteil der in der Tschechoslowakei geschulten Piloten bildete später den Kern der neuen israelischen Flugstreitkräfte. Zu den bekanntesten Persönlichkeiten gehörten einer der späteren Kommandeure der israelischen Luftstreitkräfte, Mordechai Hot, und der Versuchspilot der israelischen Luftstreitkräfte, der bis heute noch lebende Daniel Shapira. Aber auch der Name des Kampfpiloten und späteren israelischen Staatspräsidenten Ezer Weizmann lässt sich unter den Teilnehmern der Kurse finden. Weizmann gehörte übrigens zu jenen Männern, die die 25 Maschinen von der Tschechoslowakei nach Israel flogen. Wie viel wusste die Öffentlichkeit damals über die israelischen Piloten? Der Historiker Zdeněk Klíma?
Ich muss gestehen, dass im Fall der Tschechoslowakei die Ausbildung der israelischen Piloten mit einem hohen Grad an Geheimhaltung versehen war. Auf der anderen Seite muss wiederum gesagt werden, dass es unmöglich war, die israelischen Piloten gänzlich von der Außenwelt abzuschotten. Die damaligen Geheimdienste hatten damit so ihre Schwierigkeiten. So konnte man im nächsten Umfeld der Flugbasen Spuren finden, dass dort Israelis untergebracht waren, wie zum Beispiel leere Zigarettenschachteln mit hebräischer Beschriftung und dergleichen. Die Geheimhaltung war wegen des Embargos für die Ausfuhr von Waffen notwendig. In den damaligen tschechoslowakischen Medien wurde dieses Thema nicht erwähnt. Höchstens in einigen ausländischen Zeitungen jener Zeit lassen sich einige Artikel dazu finden, die aber mehr oder weniger spekulativ waren.
Später, in den 50er Jahren, fand in den Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und Israel eine dramatische Wende statt. So wie der ganze Ostblock schlug sich das Land auf Geheiß Stalins auf die Seite der arabischen Länder und sah in Israel die einzige Hürde für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts. Hatte dieser Umschwung für die Ausbilder auf der tschechoslowakischen Seite irgendwelche Konsequenzen?
Nach der Änderung der Außenpolitik gegenüber den Konfliktparteien im Nahen Osten wurde so getan, als ob es niemals so etwas wie eine Ausbildung von israelischen Piloten in der Tschechoslowakei gegeben hätte. Für das hiesige Lehrpersonal hatte das keine Konsequenzen. Falls die Ausbilder dennoch verfolgt wurden und die Armee verlassen mussten, geschah das aus anderen Gründen. In erster Linie waren viele der Ausbilder während des Zweiten Weltkriegs Angehörige der britischen Royal Air Force gewesen, und das war ein Vorwand, um sie später zu verfolgen. Auf der anderen Seite lassen sich paradoxe Situationen feststellen, dass nämlich an der Ausbildung der israelischen Militärpiloten auch einige Slowaken beteiligt waren, die im Krieg an der Seite des mit Hitler verbündeten slowakischen Staats Einsätze an der Ostfront flogen.
Wie wird dieses Thema heute in der tschechischen wie auch in der israelischen Geschichtsschreibung reflektiert? Dazu noch einmal der Historiker Zdeněk Klíma.
Dazu muss man erwähnen, dass die israelische Bevölkerung und auch die Gesellschaft dort sich sehr stark bewusst sind, welche Rolle die Tschechoslowakei bei der Gründung des Staates Israel spielte. Bis heute ist in Israel der Name der Tschechoslowakei sehr positiv besetzt. Das Land half damals nicht nur bei der Ausbildung von Piloten, sondern auch des Bodenpersonals. Zudem war die Tschechoslowakei in den Jahren des Unabhängigkeitskriegs fast so etwas wie ein Monopollieferant von Waffen und Kriegsmaterial an die israelischen Streitkräfte. Und das wird in Israel nicht so leicht vergessen.
Dass die tschechoslowakische Aufbauhilfe nicht vergessen wurde, zeigt sich auch in den heutigen Beziehungen zwischen der Tschechischen Republik und Israel. Die sind nämlich ziemlich gut. So war Premier Necas noch kurz vor dem Antrag der Palästinenser auf Anerkennung durch die UNO bei einem offiziellen Besuch in Tel Aviv. Von der militärischen Aufbauhilfe nun zur Wirtschaft, die derzeit in Europa auch so etwas wie eine Aufbauhilfe nötig hat. Der tschechische Staat allerdings versinkt nicht in Schulden wie Griechenland, Italien oder Irland. Dennoch muss er Geld leihen. Seit kurzem macht er dies auch bei seinen eigenen Bürgern. Und das ist bis in unseren Sprachkurs vorgedrungen. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Die staatlichen Schuldverschreibungen,
Staatendluhopisse,
die die tschechische Regierung kürzlich für Bürger angeboten hat, sind auf unerwartet hohe Nachfrage getroffen. Die erste Probeemission ist bereits ausverkauft, eine weitere Emission ist aber für das kommende Jahr geplant. Und da diese Wertpapiere,
Cennepapiere,
nicht nur von tschechischen Bürgern, sondern auch von Ausländern gekauft werden können, wollen wir im heutigen Sprachkurs ein paar Wörter lernen, die sich dabei brauchen lassen. Staatsanleihen,
Staatendluhopisy,
sind auch für die normalen Bürger eine Möglichkeit, seine Ersparnisse,
úspory,
zu investieren,
investovat.
Eine tschechische Staatsanleihe hat den Nominalwert,
nominální hodnota,
von einer Krone. Interessenten müssen jedoch ein Paket im Mindestwert von 1000 Kronen bestellen. Angeboten werden zurzeit drei Arten der Laufzeit. Die kürzeste ist die einjährige Anleihe,
jednoroční půjčka,
die einen Zinsertrag,
výnos,
von 2% garantiert. Bei der längsten mit einer Laufzeit,
doba splatnosti,
von 5 Jahren erhöht sich schrittweise der Zinssatz,
úroková sazba,
und die Zinsen,
úroky,
werden jedes Jahr gutgeschrieben. Der Zinsertrag liegt dann im Durchschnitt bei 3,09%. Als kostenloser Service angeboten werden dabei die Kontoeröffnung,
založení účtu,
Führung,
vedení
und Kündigung,
zrušení.
Der tschechische Staat gilt als zuverlässiger Schuldner,
spolehlivý dlužník.
Deswegen handelt es sich bei den Anleihen laut Finanzexperten auch für Normalbürger um eine günstige Investitionsmöglichkeit.
Investiční možnost.
Sollten Sie sich entscheiden, auch tschechische Staatsanleihen zu beantragen, dann kennen Sie nun bereits das nötige Vokabular. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Tschechisch-Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková. Und sie bleibt uns auch in den folgenden Minuten treu. Im Kultursalon stellt sie Ihnen einen besonderen Künstler vor, Joža Uberka. Mit ihm verbinden die Menschen in Tschechien vor allem bunte Trachten und Folklorefeste. Denn das Lebensthema des mährischen Malers und Grafikers war seine Heimatregion, die mährische Slowakei, ihre Bewohner, ihr Alltag, aber auch ihre Feste und Feiern.
Ersten Mal ist in Prag eine große Retrospektive von Joža Uberka zu sehen. Die Nationalgalerie begeht damit noch bis Januar 2012 den 150. Geburtstag des Malers. Wie die Kuratoren betonen, handelt es sich bei Joža Opáka um einen Begründer der tschechischen modernen Kunst, der eine Reihe von Erfolgen verzeichnen konnte. Gleichzeitig schloss sich Opáka aber nie der künstlerischen Hauptrichtung an, wie in Prag formuliert wurde. Interessant ist, wie hartnäckig er mit der Landschaft der mährischen Slowakei verhaftet geblieben sei, sagt Kunsthistorikerin Helena Musilová von der Prager Nationalgalerie.
Opáka lässt sich als sehr guter Kolorist und hervorragender Zeichner charakterisieren. Er hat als Maler es geschafft, die Atmosphäre seiner Heimatregion der mährischen Slowakei auf einzigartige Weise zu erfassen. Er kannte diese Region sehr gut, er liebte sie und dies alles kann man in seinen Gemälden auch lesen. Das alltägliche Leben, die Feste, die religiösen Motive, bei allen Themen griff er auf eigene Erfahrung zurück, wie Aussagen der Zeitgenossen beweisen, hat Opáka zum Beispiel Schnitter gemalt, danach selbst die Sense in die Hand genommen und zusammen mit ihnen die Wiese gemäht. Diese Verknüpfung mit den Subjekten und Objekten seiner Bilder ist spürbar und die Authentizität seiner Bilder sehr beeindruckend.
Opáka hat das ganze Leben lang seine Heimatregion dargestellt. Die mährische Slowakei hat übrigens mehr als alle anderen Regionen des Landes Künstler inspiriert. Die dortige Volkskultur und Authentizität wurden nicht nur in der bildenden Kunst, sondern auch in der Architektur und besonders in der Musik aufgegriffen. Zum Beispiel im Rekrutenlied von Stražnice vermittelt ihnen das Brno Orchester der Volksinstrumente unter der Leitung von Bohumil Smejkal die Atmosphäre der mährischen Slowakei mit ihren Liedern, Tänzen, Trachten und Festen. Mit welchem Anliegen hat eigentlich Joža Opáka die mährische Slowakei gemalt? Wollte er den Alltag und die Folklore dokumentieren oder ging es um einen Versuch, diese auf eine neue Weise künstlerisch darzustellen?
Dies unterscheidet sich in einzelnen Lebensphasen. Nach dem Studium ab 1890 konzentrierte er sich auf die künstlerische Ebene. Er strebte danach, seine Gedanken über das Gemälde als Medium, über Farben, über das Kolorit im Werk zum Ausdruck zu bringen. Andererseits stürzte er sich nach dem Ersten Weltkrieg, als die mährische Slowakei, wie er sie früher kannte, allmählich verschwand, intensiv in eine aus heutiger Sicht mehr beschreibende Aufnahme der Trachten, die von Ethnologen sehr geschätzt wird. Beide Interpreten haben also recht, sowohl derjenige, der sagt, dass es sich um Beschreibung der Trachten handelt, als auch derjenige, der darin ungeheuer schöne und atmosphärische Bilder sieht.
Auf großformatigen Bildern stellt Opáka den Alltag, die Menschen bei der Arbeit, aber auch Kirchen und Volksfeste dar. Wie sind eigentlich die Gemälde mit den vielen Figuren und Gruppenbildern entstanden?
Er nutzte alle vorstellbaren Weisen. Er reiste mit einem tragbaren Maleratelier, das einfach ein großer Kasten war, durch Dörfer und zeichnete, was er sah. Gleichzeitig besuchten ihn seine Bekannten, zogen Festtrachten an und standen ihm Modell. Es ist schließlich nicht möglich, eine prächtige Festtracht in wenigen Sekunden zu zeichnen. Wir haben in seinem Nachlass aber auch einige Fotografien der Trachten und Trachten Feste gefunden. Daher wissen wir, dass er auch ziemlich progressiv war und Fotografien als Vorlagen eingesetzt hat.
Opáka wurde 1861 in der mährischen Slowakei geboren. Obwohl sein Vater ein Bauer war, zeigte er Verständnis für die Begabung seines Sohns und ermöglichte ihm das Kunststudium an den Akademien in Prag und später in München. Gleich nach dem Studium zog sich Opáka in seine Heimatregion zurück, die er kreuz und quer durchstreifte, wobei er intensiv zeichnete und malte. Vom Anfang an war für ihn die Darstellung der dortigen Trachten von großer Bedeutung. Er suchte aber auch seinen eigenen Stil. Ähnlich wie die Impressionisten arbeitete er mit dem Licht und fragte nach der Wirkung farbiger Tupfer in der Malerei. Eine helle Farbenpalette und die Tupftechnik sind in der zweiten Hälfte der 1890er Jahre Opákas prägendes Ausdrucksmittel geworden. unter anderem auch unter dem Eindruck eines viermonatigen Aufenthalts in Paris.
Die Reise nach Paris war ein Schlüsselerlebnis. Er stellte dort fest, dass er aktuell ist, dass es Ähnlichkeiten zwischen ihm und der dortigen Kunst gibt, obwohl er in Böhmen nicht angenommen wurde. Das heißt, er stellte fest, dass es sinnvoll ist, diesen Weg weiterzugehen. Nachdem er Anerkennung in Paris gefunden hatte, er wurde beim Pariser Künstlersalon ausgezeichnet und erntete begeisterte Kritiken in Paris, öffnete sich der Weg auch zur Anerkennung und Wertschätzung in seiner Heimat.
Ubrka wurde dann ein erfolgreicher Maler, der schon zu Lebzeiten seine Bilder ausstellen und auch gut verkaufen konnte.
Sein ganzes Leben lang machte er Ausstellungen. Er war bei Sammelausstellungen vertreten, aber auch eine Reihe von eigenen Werkschauen hat er veranstaltet, sei es in Prag, Brünn, Hodonin oder Wien. Auf dem Gipfel seines Schaffens in den ersten 20 Jahren des 20. Jahrhunderts lief auch der Verkauf gut. Für eins der Gemälde erhielt er 100.000 damalige Kronen und konnte ein Schloss in Probošice in der Slowakei kaufen. Dort zog er später auch hin.
Ubrka hat sich zeitlebens nicht sonderlich dafür interessiert, was seine Kollegen in Prag trieben. Doch in Mähren war seine Stellung unerschütterlich. Nicht nur, dass er dort lebte, sondern es kamen auch zahlreiche Freunde und andere Künstler, um ihn dort zu besuchen. Legendär geworden ist der Besuch des französischen Bildhauers Auguste Rodin bei Ubrka im Jahr 1902.
In Mähren war er ein Guru, eine Ikone und ein großes Vorbild für die mährischen Maler. Man spricht sogar von einer Ubrka-Schule. Die Maler dieser Schule malen ähnliche Motive und ließen sich von Ubrkas Schaffen inspirieren. Ubrka beteiligte sich auch sehr aktiv an der Organisation des künstlerischen Lebens in Mähren und in der mährischen Slowakei. Seine Rolle in Mähren war sehr bedeutend. Er war dort einer der wichtigsten künstlerischen Persönlichkeiten.
Anlässlich des 150. Geburtstags von Juža Ubrka am 26. Oktober 2011 hat die Nationalgalerie eine umfassende Ausstellung in der Waldstein-Reithalle in Prag vorbereitet. Ihre Kuratorin Helena Musilová:
Wir haben uns gesagt, dass es keinen Sinn hat, die Ausstellung chronologisch zu gestalten. Wir haben einige grundlegende Themen gefunden, die sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Schaffen ziehen. Wir wollen ihn also eher aufgrund dieser Themen präsentieren. Den Schlüssel zur Struktur der Ausstellung hat Ubrka selbst geboten, als er bei der Ausschmückung der Lünetten in der Mädchenschule Vesna in Brünn gesagt hat, Arbeit, Freude und Frömmigkeit seien für ihn das Wesentliche. Arbeit, Religion und Feste sind somit auch Grundlage unserer Ausstellung. Dazu haben wir noch ein großes Kapitel farbige Tupftechnik hinzugefügt, die für Ubrkas künstlerischen Ausdruck kennzeichnend sind. Ein weiteres Kapitel stellt Trachten dar, denen er sich intensiv gewidmet hat, und dann noch das Früh- und das Spätwerk, die ein bisschen abseits stehen. Am Anfang geht es um die Suche und am Ende um eine Zusammenfassung dessen, was er sein ganzes Leben lang gemacht hat.
Die Ausstellung hat den Untertitel Juža Ubrka, ein Europäer vom mährischen Land. Was wollten die Autoren damit zum Ausdruck bringen?
Im Grunde zwei Sachen. Zum einen, dass sein Werk mit dem Schaffen vergleichbar ist, das zu seiner Zeit in anderen Teilen Europas entstanden ist. Es wäre keine Schande, wenn Ubrkas Bilder neben denen seiner Zeitgenossen etwa im Louvre aufgehängt würden. Zum Beispiel sein Gemälde Uvodnice Zvelke gehört in seinem Stil und Thema zum Besten, was Europa damals zu bieten hatte. Der zweite Aspekt, die alleinige Konzentration auf seine Heimatregion, lässt sich schwieriger erklären. Obwohl er sich aufs Land und in die Peripherie zurückzog, war er nicht zwangsläufig abgeschnitten und sein Schaffen kann durchaus europäisch sein und eine Schlüsselfunktion haben, auch wenn man erst nachträglich zu dieser Ansicht gekommen ist.
Joža Uprka nicht nur ein bloßer Farbtupfer in der tschechischen Malerei, sondern ein Künstler mit Sonderstellung. So, und nicht aus Mähren, sondern aus Prag muss ich mich nun von Ihnen verabschieden. Mir bleibt nur noch der Hinweis, dass sich auch ein Blick auf unsere Webseiten lohnt, falls Sie nicht ohnehin schon dort sind. Unter www.radio.cz finden Sie regelmäßig aktualisierte Nachrichten aus und über Tschechien sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Und dort sind auch Informationen zu unserem Rätsel, bei dem Sie Eintrittskarten zum Festival deutschsprachiger Filme in Prag gewinnen können. Sie sollten sich aber sputen, wenn Sie teilnehmen wollen, denn am Dienstag, den 18. Oktober, ist bereits Einsendeschluss. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janca. Auf Wiederhören und naslyšenou. Nebudem sa ženit ešte, keď máš žiadne devča, nese šuhája. Nebudem sa ženit ešte, keď máš žiadne devča, nese šuhája. Sloboda levu sa mi páči na svete. Štyri aj päť pomilovať, ale veľmi nemilovať druhája. Sloboda levu sa mi páči na svete. Štyri aj päť pomilovať, ale veľmi nemilovať druhája. Ej, budú chlapci orať. Bude jar, ej, budú chlapci orať. A ja šohaj švarlí, a ja šohaj švarlí. A ja šohaj švarlí, ej, budem naši rovať. A ja šohaj švarlí, a ja šohaj švarlí. A ja šohaj švarlí, ej, budem naši rovať. Ej, budú chlapci kosi. Bude jar, ej, budú chlapci kosi. A ja šo, aj švarný, a ja šo, aj švarný. A ja šo, aj švarný, ej, bude v šablu kosi. A ja šo, aj švarný, a ja šo, aj švarný. A ja šo, aj švarný, ej, bude v šablu kosi. Vašinoval, ej, milá šaty, rála. Studenej vodičke, studenej vodičke, studenej vodičke, ej, pokojenka stála. Studenej vodičke, studenej vodičke, studenej vodičke, ej, pokojenka stála.
Posloucháte vysílání rádia.